Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's! Hallo liebe Dörte und ein fröhliches Hallo an alle da draußen, die uns zuhören zu einer neuen Folge Seitenweise Glück.
Hallo liebe Hella, hallo liebe alle, die uns zuhören.
Genau. Wir sprechen heute über zwei Bücher, die, ich sag mal, international oder zumindest in Amerika schon eine etwas größere Bühne oder das etwas kann man eigentlich streichen, eine große Bühne bekommen haben, nämlich in zwei sehr bekannten Buchclubs, nämlich einmal von Reese Witherspoon, der Schauspielerin, und Oprah Winfrey.
Genau, das sind zwei große amerikanische Buchclubs und das läuft so, vielleicht erklären wir vorher nochmal, was diese Buchclubs eigentlich machen, weil ich habe nämlich kein richtiges Äquivalent zu den beiden in Deutschland gefunden. Das ist noch nicht so ein Ding in Deutschland, oder? Also es gibt kleine Buchclubs, es gibt kleine Leserunden und so, aber dieser große Buchclub, also Oprah Winfrey, war eigentlich der erste in Amerika oder der erste von in dieser Art, der so groß und durch so eine populäre, bekannte Person gegründet wurde. Ja, seitdem es Social Media gibt, nimmt das auch zu und Reese Witherspoon hat auch einen angefangen.
Ich glaube, in Deutschland beginnt das gerade erst. Also ich sehe auf Instagram mehrere Communities, die gemeinsam lesen, wo dann sich auch ausgetauscht wird oder wo es dann so ein Call gibt, wo sich alle zuschalten können, wenn dann Autor oder Autorin zu Gast ist und übers Buch spricht. Aber ich glaube, in dieser Dimension, wie die beiden das in Amerika machen, noch nicht.
Ja, und auch nicht mit einer Prominenten als Absender,
nee, das
eigentlich.
Stimmt.
Und das ist ja das, was sozusagen da
halt
dem auch nochmal Gravitas gibt, ne? Wie
genau.
Man dann auch immer sieht in den Verkaufszahlen dieser Bücher. Aber vielleicht sagen wir jetzt einfach einmal schnell, um welche Bücher es überhaupt geht. Also zum einen geht es um ein Book Pick wird es genannt, immer im Englischen eine Buchempfehlung, würde ich es jetzt mal übersetzen, von Oprah Winfreys Buchclub in diesem Fall. Claire Keegan heißt die Autorin, das Buch heißt Kleine Dinge wie diese.
Und Reese Witherspoon hat sich für Before We Were Innocent von Ella Berman entschieden und das auch schon, ich guck mal kurz auf meine Notizen, im Dezember 2023 war das Buch von Ella Thema bei Reese Witherspoon und für die Vervollständigung der Infos, das Buch von Claire Keegan, das hat Oprah Winfrey ausgesucht als ihr 109. Buch.
Im Dezember 2024.
Gut, das ist noch gar nicht so lange her.
Nee, genau. Und Before We Were Innocent ist jetzt gerade aber frisch auf Deutsch erschienen.
Genau. Das gab es schon auf Englisch länger und jetzt ganz frisch bei Polar erschienen auf Deutsch, hat aber den gleichen Titel.
Genau. Und Claire Keegan, Kleine Dinge wie diese, ist bei Steidel erschienen.
Die Buchclubs dieser beiden amerikanischen Topstars oder sehr bekannten Frauen, die unterscheiden sich auch ein bisschen. Und zwar Oprah Winfrey macht ja richtig so Conversations, das kann man sich auf YouTube angucken, das kann man sich auf ihrer Homepage angucken, wo sie auch im 1:1 Gespräch mit den Autorinnen, sind das eigentlich auch mal Autoren, frage ich gerade,
Genau.
Und Reese Witherspoon, die macht das Ganze ja komplett auf Social Media eigentlich, auf Instagram, veröffentlicht da ihren Pick of the Month und dann geht's los mit verschiedenen Posts und das Buch wird präsentiert und es gibt Fragen dazu. Gefragt, hey, wie weit seid ihr schon? Und diese Fragen können wir uns doch mal stellen und diskutiert in den Kommentaren. So ein richtiges Gespräch, was so eine Stunde oder so geht, wie Oprah Winfrey das macht, gibt's da nicht. Habe ich zumindest nicht gefunden.
Okay, das heißt, Reese Witherspoon gibt es eher so in die Community,
genau,
als so eine Buchempfehlung und macht dann so, öffnet die Bühne dafür, dass Menschen, die Lust haben, sich das auch zu kaufen und ihre Empfehlung zu folgen, darüber sprechen können. Und Oprah Winfrey bereitet das nochmal so ein bisschen auch mit sich selbst als Absender auf quasi. Ne?
Ja.
Und ich glaube, es ist so eine Art Podcast, die sie inzwischen macht mit den Autorinnen. Also ich habe Claire Keegan, gibt es sowohl auf YouTube, ne, als auch, glaube ich, als Podcast zum Hören, das Gespräch mit ihr.
Ah, okay. Ich habe es mir in Teilen auf YouTube angeguckt.
Ja, wir verlinken das nochmal alles in den Shownotes, falls es das auch als Podcast gibt, auch einen Link dazu. Schaut mal rein, falls ihr da auch was nachhören wollt oder ähnliches. Und ich glaube, so ein bisschen habe ich das Gefühl, Oprah Winfrey hat ihren ersten Buchclub sehr früh gegründet, und zwar 1996 bis 2010 lief ihr erster, auch schon sehr, sehr gut. Und dann hat sie eine Pause gemacht und kam dann 2012 mit Oprah's Book Club 2.0 zurück, der so ein bisschen in Kooperation mit dem Magazin, das sie ja auch betreibt, ne, mit sich als Absender und halt auch nochmal mit einem Fokus mehr auf Social Media und genau, auf die Verbreitung der Empfehlung da. Und sie hat so ein bisschen auch den Rhythmus der Empfehlung geändert, also teilweise ist es nicht mehr monatlich, sondern variiert auch so ein bisschen. Ich glaube, geht da auch wahrscheinlich um Zeit, ne, und um Ressourcen, und so 3-4 Bücher im Jahr empfiehlt sie. Und bei Oprah spricht man aber zum Beispiel vom Oprah-Effekt. Also da sieht man ganz deutlich, sobald Oprah da ein Buch als ihren Bookpick empfiehlt und öffentlich macht, dass da dann, ja, genau, Verkaufszahlen steigen. Das finde ich schon sehr spannend.
Ich meine, die hat ja eine wahnsinnig hohe Reichweite, das muss man sagen. Reese Witherspoon natürlich auch. Es gibt noch eine Besonderheit bei Reese's Book Club, nämlich, dass in der Geschichte immer eine Frau im Zentrum steht. Oder hier Frauen bei Ella Berman. Das ist ja bei Oprah, ich glaube, die ist da nicht so festgelegt.
Ja, sieht man ja auch schon bei kleine Dinge wie diese. Da haben wir zum Beispiel einen männlichen Protagonisten. Genau. Dazu kommen wir gleich. Aber erstmal, liebe Hella, erzählst du uns, worum es denn eigentlich in Reese's Book Club Pick Before We Were Innocent von Ella Berman geht.
Sehr gerne. Es sollte der Sommer ihres Lebens werden. Nach dem Schulabschluss reisen die drei Freundinnen Beth, Jodie und Evangeline nach Griechenland. Denn der Vater von Evangeline ist Grieche und das ist ein sehr reiches Elternhaus. Und in Griechenland besitzt die Familie noch ein Haus. Das ist ganz anders als die pompöse Villa in L.A., sondern eher so ein bisschen, ja, es wird beschrieben als so ein bisschen heruntergekommen. Wahrscheinlich einfach im Vergleich zu der Villa. Ja, aber es ist ja so ein bodenständiges Leben, was die drei in Griechenland für ein paar Wochen führen möchten. Einmal noch zusammen Spaß haben, bevor der Ernst des Lebens ruft. Doch die Wochen in Griechenland entpuppen sich als etwas stressig, denn Evangeline gibt den Ton an und möchte auch bestimmen, was die drei so alles erleben. Joni und Beth, das erfahren wir im Laufe der Geschichte, wünschen sich manchmal nichts sehnlicher, als dass der Urlaub endlich vorbei ist. Doch dann verunglückt Evangeline tödlich und die griechische Polizei nimmt Beth und auch Joni fest. Die Presse, sowohl in Griechenland als auch in L.A., stürzt sich auf die vermeintlich bösen Mädchen und ihre tote, perfekte Freundin. Auch als sie nach 6 Monaten Gefängnis wieder zurück in Amerika sind. Joni nutzt diese Aufmerksamkeit in den Jahren, die folgen, und macht sich einen Namen als Motivationscoach, während sich Beth komplett zurückzieht. Über 10 Jahre haben die beiden keinen Kontakt, dann steht Joni plötzlich vor Beths Tür. Ihre Verlobte ist verschwunden und Beth soll Joni nun ein Alibi geben. Und auf einmal sind die Leben der beiden wieder vollständig miteinander verbunden.
Oh ja, also ich finde, man hört schon aus deiner Beschreibung raus, dass der Handlungsstrang quasi zweigeteilt ist. Wir befinden uns einmal im Jahr 2008 in diesem besagten Urlaub der drei damals noch Teenager-Mädchen und im Jahr 2018, 10 Jahre später, nach diesem doch traumatisierenden Erlebnis, sowohl für Beth als auch für Joni. Und die wurden freigesprochen, ne? Die waren 6 Monate im Gefängnis.
Genau, es wurde dann kein Prozess gemacht und im Buch wird es beschrieben als, sie wurden eigentlich schon viel zu lange festgehalten und jetzt wurden sie eben dann freigelassen. Ja, es hat sich aber in der Zeit natürlich jeder schon eine eigene Meinung gebildet. Sind die beiden schuldig? Was haben sie damit zu tun? Und ja, sich davon wieder zu lösen, das scheint eine schwierige Aufgabe zu sein.
Ja, und was ich ganz, ganz spannend finde, ist, wie schnell klar wird, wie unterschiedlich diese zwei jungen Frauen das machen und schaffen, ne? Also Elizabeth Bass, die Ich-Erzählerin ist in diesem Roman, die hat sich komplett zurückgezogen. Die will eigentlich von der Bildfläche verschwinden, lebt irgendwo in der Wüste. Und auf der anderen Seite die Joni, die den komplett gegensätzlichen Weg gewählt hat und gesagt hat, sie geht in die Öffentlichkeit, verarbeitet auch öffentlich, was da passiert ist, spricht da öffentlich drüber und so. Und so haben sich auch komplett ihre Wege entzweit. Dass da aber noch eine ganze Menge unter der Oberfläche wabert, das merkt man wirklich, als sich plötzlich die Situation wieder zuspitzt. Mhm. Ne? Und so ein bisschen, habe ich am Anfang gemerkt, habe ich beim Lesen so überlegt, warum lässt sich denn Beth jetzt da wieder auf die Joni ein? Also zum einen ist da diese ganz enge Freundschaft, die es da gab, die auch so ganz, ganz besonders war für die drei Mädchen und Teenagerinnen, die da ja immerhin auch zusammen, ich glaube 6 Wochen sind die nach Griechenland geflogen, ne? Nach der Highschool und danach gehen alle aufs College und so, da so ganz intensive Jahre vorher auch miteinander verbracht haben. Und zum anderen schwingt aber mit, irgendwas lief, war da komisch und als ob so ein bisschen, hast du das Gefühl, besser das Gefühl, sie schuldet Joni noch was? Oder wie hast du das gelesen?
Ja, genau. Also es hängt mit dem Tod von Evangeline zusammen, dass Beth das Gefühl hat, sie steht in der Schuld von Joni. Und sie hat sehr lange das Gefühl, sie steht in der Schuld von Joni. Und ich glaube, das nutzt Joni auch aus.
Mhm.
Und deswegen hat sie das Gefühl, sie muss jetzt eigentlich sagen, ja, die war bei mir zum Zeitpunkt des Verschwindens der Verlobten.
Was war denn für dich so das größte Thema, um was sich das Buch so dreht?
Das habe ich mir auch aufgeschrieben, nämlich als Frage. Und bevor ich das beantworte, möchte ich einen Schritt zurückgehen.
Ja.
Denn Reese Witherspoon hat dieses Buch als, vielleicht hast du es auch gelesen, als Thriller benannt.
Ach, interessant. Was,
also,
warte mal, was
sie hat
hier
gesagt, dieser Thriller liest sich wie eine True-Crime-Geschichte. Und ich habe mich bis zum Ende gefragt, was wohl passiert ist.
Ach, das ist ja interessant, weil der Blurb von Reese Witherspoon hinten auf dem Buch lautet, dieser packende Roman liest sich wie ein True-Crime-Fall.
Mhm.
Also ich würde sagen, bei True-Crime gehe ich komplett mit, bei Thriller nicht so richtig, oder?
Also, für die Transparenz hier. Ich bin ein bisschen beeinflusst, denn ich habe Ella Berman ja im letzten Herbst mal getroffen. Das haben wir auch schon mal erzählt, als es um Musik in Büchern ging und damals wurde ihr erstes Buch auf Deutsch vorgestellt, nämlich das Comeback. Und sie hat in diesen Gesprächen schon so ein bisschen erzählt, dass eben das Buch Before We Were Innocent von Reese Witherspoon ausgewählt wurde und sagte dann, ja, und dann hat die gesagt, das ist ein Thriller. Das wusste ich gar nicht.
Ach, das ist ja, okay.
Genau. Denn für Ella und ich finde, ich würde eher bei ihr mitgehen. Gut, sie ist jetzt die Autorin der Geschichte. Sie wird wohl wissen, was sie sich dabei gedacht hat. Es ist eher ein Buch über Freundschaft.
Ja, ich meine, wenn wir beim Genre bleiben, ist es schon ein Spannungsroman, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also so würde ich das als Genre, als literarisches Genre einordnen.
Ja, aber es geht ja auch vor allen Dingen darum, also diese drei Mädels in L.A. sind eine Clique. Mit einer komischen Dynamik, würde ich sagen. Aber es ist eine Clique und sie wollen jetzt also diesen Sommer ihres Lebens verbringen und es geht um diese, das kennt man ja vielleicht auch, ne, wenn man eben zu dritt, zu viert, wie auch immer, also wenn die Clique aus mehr als zwei Leuten besteht, dass es da immer auch vielleicht so Verschiebungen gibt, wer sich gerade wie näher steht, wer wem gerade, ich hätte jetzt fast gesagt gehorcht, aber folgen würde in so, ja, in so Ideen und es gibt auch immer eine Anführerin, vermeintlich so, die hat das Sagen oder alle folgen ihr und so. Und genau das beschreibt Ella Berman ja auch mit Griechenland.
Ja.
Und später sind die beiden nur noch zu zweit. Sie haben sich entzweit aufgrund dieser Geschichte, aber irgendwas verbindet die ja immer noch. Also
ja,
natürlich können die nicht loslassen, weil dieses schlimme Ereignis eben ja noch immer über sie wabert und ihr ganzes Leben bestimmt hat, in die ein oder andere Richtung. Und das verbindet sie ja einfach bis an ihr Lebensende. Und dann taucht Joni wieder auf, dann gibt es die Frage, schulde ich der noch etwas? Dann nehmen die ihre Freundschaft wieder so ein bisschen auf. Klar, die Frage ist auch, was ist mit Wilma passiert, der Verlobten von Joni? Aber für mich ist das tatsächlich auch eher zweitrangig gewesen.
Genau, also es geht halt um einen Todesfall und es, ne, geht darum, was das macht auch nach dem Leben. Aber ich gehe völlig mit. Ich finde, das Hauptthema ist auch Freundschaft. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz spannendes, so ein bisschen fast psychologisches Porträt von so einer Teenager-Freundschaft. Ne? Ich finde, es schwingen aber auch noch andere Themen mit. Ich finde, die Frage nach Schuld und Nicht-Schuld und wann ist man schuld und wann ist man nicht schuld, spielt eine große Rolle. Ich finde auch zum Beispiel ein Thema, eher Nebenthema, aber das schwingt auch mit, ist so eine Art von Wohlstandsverwahrlosung. Also wie zum Beispiel Ella Berman so das Leben dieser drei Teenager beziehungsweise eher dann noch von Joni und von Evangeline beschreibt. Die sind ja beide aus einem sehr reichen Elternhaus, aber so richtig Halt, oder? Hast du es auch so gelesen? Finden beide da nicht?
Nein, überhaupt
so,
nicht.
So und wohnen in ihren Villen in L.A. Und Elizabeth zieht da ja auch eher dazu aus Großbritannien und so. Also das war für mich noch ein Thema. Und was ich auch viel rausgelesen habe, ist auch so ein bisschen die, ja, wie die Mädchen gesehen werden, nachdem dieses Unglück passiert ist, ne? Und also, ja, ich gab ein paar Stellen, wo ich das Verhalten von ihnen auch nicht so richtig nachvollziehen konnte, aber so diese Freundin verunglückt halt und die müssen dann in Griechenland an diesem Urlaubsort bleiben. Mykonos sind sie da, glaube ich, ne? Da machen sie einen Ausflug hin von dem Ort, wo sie eigentlich ursprünglich sind, weil es noch Vernehmungen gibt und weil die Polizei Fragen hat und dann, ja, werden sie zum Beispiel fotografiert, wie sie am Strand sind und so und letztendlich.
Das macht man ja nicht, wenn so etwas passiert.
Genau, genau. Und Elizabeth beschreibt das so, dass sie dann völlig irgendwie gar nicht wussten, wohin mit sich und nicht auf dem Zimmer bleiben konnten und so. Also, ja, und dann geschieht halt eine ganz schnelle Vorverurteilung eigentlich, ne? Der Presse.
Ja, und hat dich das auch an etwas erinnert, diese ganze Geschichte eigentlich?
Ja.
An den Fall rund um Amanda Knox, ne?
Ja, eigentlich
die
schon,
in
ja.
Italien sehr lange im Gefängnis war, weil ihr angelastet wurde, sie habe ihre Mitbewohnerin umgebracht. Zusammen mit, ich glaube, da waren noch zwei Typen involviert. Und ich musste ganz oft an diesen Fall denken, weil Ella Berman auch diese beiden Freundinnen so charakterisiert oder beziehungsweise was sie gesagt hat, wie die Presse das wahrgenommen hat,
genau.
Und die Blicke dieser Mädels. Und das war ja zum Beispiel auch eine Beschreibung von Amanda Knox. Ich erinnere mich, der Engel mit den Eisaugen und so. Da habe ich dran gedacht. Dann sind mir aber noch ein paar andere Sachen aufgefallen. Wer sich ein bisschen mit Ella Berman beschäftigt, der liest in dem Buch sehr viele Parallelen.
Ach, okay.
Zu ihr tatsächlich. Also erstmal ist Ella Berman auch in L.A. aufgewachsen und dann, also sie ist Britin, ist dann in L.A. aufgewachsen und wohnt jetzt mittlerweile wieder in London. Also ich kann mir vorstellen, dass sie auch so im Umfeld vielleicht MitschülerInnen hatte, die eben aus reicherem Elternhaus kommen, wo man vielleicht auch sieht, da ist Kohle ohne Ende, aber abwesende Eltern zum Beispiel. Also könnte ich mir vorstellen. Aber L.A. spielt auch eine Rolle im Lebenslauf von Ella Berman. Und der Job, den Bess angenommen hat. Also sie wohnt dann ja in der Wüste, da hat sie ein Haus, da hat sie sich zurückgezogen. In meiner Vorstellung war da auch sonst nichts. Ist ein bisschen anders, es gibt auch eine Tankstelle und so weiter. Und ihr Job ist es, auf einer Dating-Plattform so ein bisschen, ja nicht zu moderieren, aber Beschwerden zu moderieren. Ne? Also wenn da sich jemand beschwert, dann guckt sie sich das an und entscheidet, gibt es nur eine Verwarnung oder wird der Nutzer gesperrt. Das ist der Job von Beth. Damit verdient sie so ein bisschen Geld. Viel ist es, glaube ich, nicht. Und auch sowas hat Ella Berman mal gemacht. Also die hat lange in der Musikindustrie gearbeitet, ist dann da ausgestiegen. Und um ein bisschen Geld zu verdienen, hat sie dann auch bei so einer Plattform halt solche Chatverläufe angeguckt und entschieden so, was ist jetzt okay und was geht nicht mehr. Und erzählte auch in dem Gespräch im letzten Herbst, dass man da nach Fällen bezahlt wird.
Ja.
Und dass man eigentlich deswegen halt möglichst schnell Entscheidungen trifft. Dass sie das aber so spannend fand, dass sie sich immer Zeit gelassen hat. Ich glaube, für eine Autorin ist es ja... Das ist ja die beste Recherche.
Wahnsinn. Ach, das ist wirklich so, dass man nach Fällen bezahlt
also
wird.
Weil bei ihr war nicht, das so
ach,
und
okay.
Im Buch ist es ja auch so.
Ja, ja. Ich finde, das war auch eine ganz spannende Szene, als beschrieben wurde, also irgendwann zieht Bess dann trotz aller Vorsicht eigentlich fast wieder bei Joni ein.
Ja.
Ne? Also die nähern sich wieder
ja.
an, aber man merkt trotzdem, da schwingt was mit in dieser Freundschaft. Also auch dass Bess noch nicht komplett Vertrauen wieder zu Joni gefasst hat, so ein bisschen, oder? Was oder Misstrauen die sich noch? Ich konnte es nicht richtig fassen. Ich konnte auch die Person Joni nicht so richtig greifen. Und ich glaube, der Effekt sollte sein, dass es der Leserin, dem Leser, ähnlich geht wie Bess in der Situation so, dass man die nicht richtig greifen kann und nicht lesen kann so richtig, oder? Was war dein Gefühl bezüglich der Joni?
Die Frage ist ja, ist das jetzt die richtige Entscheidung, die Bess trifft, indem sie wieder da zu Joni zieht. Weil Joni natürlich sagt, das ist jetzt irgendwie das Beste für dich und Bess sich ja die ganze Zeit auch fragt, welche Rolle spielt Joni eigentlich in diesem ganzen vermissten Fall? Und sie hinterfragt dann ja auch Dinge und ich erinnere mich an eine Szene, da geht es um so Sub-Borte und Joni erzählt etwas und als dann Bess in der Garage von Joni sieht, dass das tatsächlich so war, wie Joni das erzählt hat, ist sie halt total erleichtert. Also sie misstraut ja ihr auch. Sie ist sich selber nicht sicher.
Und diese eine Szene in dem Haus von Joni fand ich spannend, weil da nochmal ganz klar wurde, wie unterschiedlich die beiden mit dem tragischen Tod ihrer Freundin umgegangen sind. Weil da gibt's so eine Parallelität. Auf der einen Seite muss sich da gerade Bess mit so ganz schlimmen Beleidigungen ne, rumschlagen und lesen in dieser Online-Community, wo sie halt da die Moderation macht, wie du gerade beschrieben hast. Und ihr gegenüber sitzt Joni und signiert ihr neues Buch und schreibt sie drauf, alles Liebe für dich, ne? Entfalte dich und so in die Richtung deine Joni und so. Also wo klar wird, so krass. Also das waren schon zwei völlig unterschiedliche Lebensrichtungen, die beiden da eingeschlagen haben bezüglich der Vergangenheit und wie sie damit umgehen. Ja, total spannend. Also ich habe das sehr gerne gelesen. Ich fand das super interessant. Ich fand auch so, vor allem diese Beschreibung der Freundschaft zwischen den Mädels und in wie vielen Farben sich dann Freundschaften doch abspielen können auch. Und dass man das vielleicht auch ein Stück weit, also jetzt nicht in der extremen Form wie da, aber halt ein Stück weit auch so ein bisschen erinnert, oder? Dass es immer auch um bisschen Machtverhältnisse ging, um Verschiebungen dieser Verhältnisse und so. Also gerade bei der Beschreibung der Freundschaft und auch dieses Urlaubs in Griechenland war auch toll beschrieben, so träge Tage, die da manchmal so in Langeweile übergehen und wie die Mädels sich da so durchlavieren und ne, wie sich die Sachen aber verändern und das Wahrnehmen der Mädchen untereinander, das fand ich wirklich interessant.
Ich finde auch, der Schreibstil von Ella Berman, der hat mir gut gefallen. Also man war da so, man konnte das einfach so lesen und war ganz in der Geschichte drin. Also es hat mir gut gefallen. Ich habe das Comeback von ihr nicht gelesen. Ich habe das Buch, aber ich habe es noch nicht gelesen. Und von daher habe ich mich gefreut, dass wir jetzt Before We Were Innocent mal gelesen haben.
Auf jeden Fall. Kurze Frage noch. Frage ich mich eigentlich immer, was glaubst du, warum der Titel nicht übersetzt wurde?
Ja, berechtigte Frage tatsächlich. Also übersetzt heißt es ja, früher waren wir unschuldig.
Ja.
Würdest du es auch so übersetzen?
Ja, vor der Unschuld oder sowas? Oder?
Also sie waren ja quasi unschuldig bis zu dem Moment in Griechenland. Und dann wurden sie ja verurteilt, also verurteilt im Sinne von der öffentlichen Meinung.
Ja, vorher, so rum. Vorher waren wir unschuldig.
Genau.
Ja.
So.
Okay.
Und alles danach hat ja ihr ganzes Leben
so ein
verändert.
Bisschen eher, wäre sowas wie, als die Unschuld endete oder sowas, oder?
Ja.
In
so,
die Richtung.
Ja.
Ja, okay, gut.
Um deine Frage zu beantworten oder mein Gefühl oder was ich mir vorstellen könnte, das Buch ist erschienen bei Pola und Pola gehört zu Bastian Löwe und diesen Imprint, sagt man, also diesen Verlagszweig gibt es ja erst seit letztem Herbst. Und es geht ja da, oder wer angesprochen wird, sind ja Frauen als Zielgruppe und Jüngere. Also ich würde mal sagen, so mein Gefühl, vielleicht 20 bis 40 vielleicht. So. Und ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht dann einfach auch, dass man mutiger ist und sagt, wir können den Titel auch so lassen. Weil ja, die verstehen das im besten Fall alle. Aber das ist nur eine Vermutung. Und es gibt dem Ganzen natürlich auch irgendwie so einen internationalen Charakter.
Ja.
So.
Ja,
aber was ist deine Erklärung?
Nee, das kann ich mir auch gut vorstellen. Hm. Das leuchtet mir ein.
Natürlich ja, mit Sticker.
Mit Sticker, genau, ja. Und vorne drauf steht auch nochmal so ein bisschen so als kleine Frage, wer bestimmt, was die Wahrheit ist? Und da wollte ich nochmal ganz kurz, bevor wir zu Claire Keegan kommen, war das für dich ein offenes Ende? War das klar für dich zum Schluss? Wie hast du das Ende gelesen? Und wir spoilern jetzt nicht, aber das würde mich noch mal kurz interessieren.
Also Ella Berman hat sich im Grunde offen gehalten, ob sie vielleicht noch ein Buch hinterher schießt, finde ich. Weil es ist ein offenes Ende. Man kann sich eigentlich denken, was mit den Personen jetzt so ist. Aber ich finde, es könnte auch durchaus so sein, dass es nochmal Nachfolge gibt. Also ich glaube es fast nicht, weil ich finde, die Geschichte ist eigentlich abgeschlossen. Aber die Tür wäre offen. Mhm. Findest du nicht auch?
Also nochmal, dann nicht 2018, 2008, sondern 2028, 2018.
Ja,
so. Ja, irgendwie,
nicht.
Ja.
Aber es wäre doch ziemlich dramatisch, wenn diese beiden Frauen jetzt noch mit einem dritten Fall konfrontiert sind. Also so viel Pech kann man ja nicht haben.
Das stimmt.
Aber wir wissen ja auch, in der Buchwelt ist alles möglich, weil da kann man sich ja aussuchen, was passiert.
Und das ist ja auch das Schöne, dass in der Buchwelt alles möglich
genau,
ist. Und ich finde, Claire Keegan hat das auch absolut bewiesen mit ihrer Novelle eigentlich, ne? Kleine Dinge wie dies,
ja,
ein sehr schmales Buch.
Ja, eine historische Novelle.
Ja, bevor ich dazu komme und da den Inhalt zusammenfasse, könnte hier jetzt Werbung kommen.
Werbung.
Bevor es mit dieser Folge Seitenweise Glück weitergeht, wollen wir euch ein bisschen mehr über eine ganz frische Neuerscheinung erzählen.
Und zwar über den Roman Elbnächte, Lichter über St. Pauli von der Autorin Henrike Engel. Ist ein historischer Roman, der uns mitnimmt ins Jahr 1913 in Hamburg.
Dort treffen wir Luise, eine junge Frau, die aber von einem Tag auf den anderen bettelarm wird, denn ihr wohlhabender Mann verschwindet spurlos und mit ihm das ganze Geld. Sie lässt sich nicht unterkriegen und wagt einen Neuanfang. Mit der ehemaligen Prostituierten Ella eröffnet Luise eine Bar im berühmt-berüchtigten Stadtteil St. Pauli. Dann geschieht allerdings in der Nachbarschaft ein Mord und die beiden Frauen verstecken den mutmaßlichen Mörder, denn sie sind überzeugt, der Mann ist unschuldig. Und schnell geraten Luise und Ella in die Tiefen der Hamburger Unterwelt 1913.
Historie mit einer Portion Krimi dazu. Also, und weißt du, Hella, was mir besonders viel Spaß gemacht hat bei diesem Roman?
Erzähl mal.
Dass das Ganze in Hamburg spielt und wir wohnen ja in Hamburg und mir sind schon auf den ersten Seiten Orte begegnet, die ich kenne, auch aus meinem Alltag. Der Alster-Pavillon am Jungfernstieg zum Beispiel oder der Spielbudenplatz auf St. Pauli. Und der ist aber beschrieben, wie sie halt im Jahr 1913 waren. Das fand ich richtig, richtig cool zu lesen.
Hattest du beim Lesen dann auch das Gefühl, direkt dort an diesen Orten zu stehen?
Ja, irgendwie kam das auf, ja.
Das könnte daran liegen, dass die Autorin Henrike Engel auch schon Drehbücher geschrieben hat. Henrike Engel ist ein Pseudonym und dahinter steckt nämlich Tanja Weber. Und die hat die Drehbücher geschrieben für Serien wie Verliebt in Berlin und Türkisch für Anfänger. Die kennen viele von uns.
Und jetzt also diesen Roman über Verbrechen, Vergnügen und Verrat im historischen Hamburg. Elbnächte, Lichter über St. Pauli von Henrike Engel ist als Paperback bei Ullstein erschienen. Der Roman kostet 15,99 Euro und ihr bekommt ihn überall da, wo ihr gerne Bücher kauft.
Mehr Infos gibt's auch auf www.ullstein.de und natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und dort erfahrt ihr auch, im Herbst gibt's Nachschub, der zweite Band der Elbnächte-Reihe erscheint.
Viel Spaß beim Lesen.
Werbung Ende.
Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei.
Und wir sind schwuppsdiwupps von Amerika und Griechenland in Irland gelandet. Hier spielt nämlich Claire Keegans kleine Dinge wie diese. Es weihnachtet in der kleinen irischen Stadt Newross. Alle Bewohner sind hier froh über ein paar friedliche Tage der Einkehr, wo man mal zur Ruhe kommt und sich vielleicht ein bisschen zurücklehnen kann. Denn es ist Mitte der 80er in dieser kleinen irischen Stadt und es ist ein harter, kalter Winter und in vielen Familien ist auch die Not relativ groß. Bill Furlong ist Kohlehändler und er hat in diesen Tagen alle Hände voll zu tun. Seine Kohle wird zum Heizen überall benötigt. Und er möchte auch zu Hause seiner Rolle als liebender Vater und auch liebender Ehemann gerecht werden. Er hat 4 Töchter. Zu seinen Kunden zählt das Kloster, was in dieser Stadt liegt und das eine Art Wäscheservice für den gesamten Ort anbietet. Und um dieses Kloster ranken sich allerlei Geheimnisse, Klatsch und Tratsch. Es heißt, dass junge Mädchen dort schuften müssten, dass sie vielleicht sogar eingesperrt seien, dass das vor allen Dingen auch junge Frauen seien, die unehelich schwanger geworden sein könnten. Und Bill hat bislang eigentlich diesen Klatsch und Tratsch eigentlich immer abgetan. Er interessiert sich dafür einfach nicht. Bis er eines Tages in diesen Weihnachtstagen im Jahr 1985 eine Entdeckung im Kohleschuppen macht, die ihn schockiert und ihm sehr zu denken gibt und von der er sich nicht befreien kann. Vielleicht liegt es auch daran, dass er sich zunehmend mit seiner eigenen Vergangenheit beschäftigt. Seine Mutter ist nämlich mit 16 mit ihm schwanger geworden, auch unehelich. Er hat seinen Vater nie kennengelernt und ja, eigentlich nur die Tatsache, dass er sehr wohlwollend von einer wohlhabenden Frau und Familie aufgenommen wurde, er und seine Mutter. Eigentlich nur deswegen konnte er eine behütete Kindheit haben und auch die Erinnerung daran und die Tatsache, dass er seinen Vater nie kannte, ja, die lassen Bill in diesen Tagen nicht los. Und jetzt steckt er in der Bredouille und muss sich entscheiden, macht er das Richtige oder belässt er es bei seinem Leben wie bisher?
Vielen Dank für die Zusammenfassung. Es ist ein Buch mit, ich glaube, etwas mehr als 100 Seiten.
Ja, 105 Seiten oder
105
so.
Seiten. Und es ist eine historische Novelle. Vielleicht nochmal als Einordnung, Novellen sind ja Erzählungen, die eben nicht so lang sind, kürzeren, mittleren Umfangs und die auch ein Ereignis in den Mittelpunkt stellen und ja so einen eher geradlinigeren Handlungsverlauf, wenn man mal guckt, was so die Definition von der Novelle ist.
Und Hella, ich weiß nicht, wie es dir ging. Bei mir war es so, ich habe dieses Buch angefangen zu lesen und habe festgestellt, krass, das ist seit langem mal wieder ein Buch, wo ich wirklich gar nicht so richtig sagen kann, was mich erwartet. Also ich habe so am Anfang war so, um wen geht's? Wo sind wir eigentlich? Was ist hier so der Mittelpunkt und so? Das waren Sachen, die ich mich auf den ersten Seiten schon echt gefragt habe. Und dann war ich aber erstaunlich schnell drin und irgendwie ziemlich gepackt von dieser Geschichte rund um Bill Furlong und den Kohlehändler in dieser irischen Stadt.
Der Klappentext hinten, der erzählt ja schon ein bisschen, was so das Dilemma ist oder die Missstände, die es da vermeintlich gibt und so weiter. Und ich finde, dieses Wissen vom Klappentext braucht man auch für die Geschichte, weil ich finde, das wird alles so unterschwellig eher erzählt, oder? Also ich habe lange gefragt, wann kommt denn das alles, was auf dem Klappentext steht? Ging es dir auch so?
Ja, ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass wir von Anfang an super nah dem Bill Furlong gefolgt sind, in sein Leben, durch seine Gedanken. Und deswegen sich auch die Handlung so entfaltet hat, wie sie ihm begegnet. Macht das Sinn? Weißt du, was ich meine? Also das war jetzt nicht von Anfang an so, dass man das Kloster zum Beispiel beschrieben bekommen hat oder sowas, sondern wir haben das Kloster erst erlebt und gesehen und beschrieben bekommen in dem Moment, in dem Furlong da vorgefahren ist. Und das war relativ spät, aber...
Ich wollte gerade sagen, die Hälfte der Geschichte war schon.
Ja, ja. Aber trotzdem fand ich das total wichtig, da so tief auch in ihn einzutauchen als Figur, weil genau darum geht es ja, so dass er eigentlich aus seinem Leben ausbrechen muss, um das moralisch Richtige zu tun. Und um das mitzufühlen, müssen wir erstmal in seinem Leben sein. Vielleicht ist das der Effekt gewesen,
ja,
weißt du?
Ja, und ich möchte jetzt anderen Büchern nicht zu nahe treten, aber so eine Novelle setzt ja auch immer viel voraus, dass man zwischen den Zeilen liest, weil natürlich der Platz ist begrenzt und man muss aber trotzdem eine ganze Handlung erzählen. Und da muss man schon so ein bisschen vielleicht zwischen den Zeilen auch lesen. Und klar, wir müssen erstmal wissen, wer ist dieser Typ, wie ist so sein Setting im Grunde, was sind seine Werte, wie ist er aufgewachsen, was will er beschützen vor allen Dingen auch, denn darum geht es ja auch, dass er irgendwie auch seine Mädels beschützen möchte, ne?
Und das erfahren wir halt durch ihn und seine Gedanken. Mhm. Das ist so ein bisschen der erzählerische Trick und eine unglaublich erzählerische Dichte, die da auch mitkommen muss. Mhm. Wenn man sowas Komplexes anhand von sowas eigentlich ja begrenztem wie einer Novelle erzählen möchte, wie du gerade schon gesagt hast. Also ich fand das auch so eine ganz spannende Herangehensweise, weil man hätte das natürlich auch, wenn man sich das überlegt, also und es ist ja auch ein Ansinnen der Autorin gewesen, das liest man auch nochmal hinten in der Nachbemerkung, da erzählt sie erst, es geht um diese sogenannten Magdalenenwäschereien, wo die letzte übrigens erst 1996 geschlossen wurde.
Wahnsinn, ne?
Und dann wird einem vielleicht auch erst bewusst, ach okay, das ist dem Bill Furlong begegnet. Mhm. Aber man taucht halt so tief ein, weil man das durch ihn sieht, so ein bisschen, finde ich, weißt du? Und wir keinen Erzähler haben, der sagt, es ist 1985 in Irland. Die berüchtigten Magdalenenwäschereien sind immer noch aktiv. Viele Dorfbewohner ahnen etwas, aber wissen es nicht, sondern werden direkt so in sein Leben mitgenommen.
Was mir auch gut gefallen hat, war so diese Wandlung, die Bill Furlong ja durchgemacht hat. Also ich finde, er wird ja schon in Teilen auch als so ein gröberer Typ irgendwie dargestellt. Er arbeitet im Kohlebusiness und das ist harte Arbeit und man muss schuften. Und dann wird aus ihm ja so ein feinfühliger Typ, ne? Also der dann auch im Grunde weiß er ja auch nicht, was passiert. In dem Moment, wo er sich entscheidet zu handeln, also er hat diesen Konflikt, was ist moralisch richtig, dann entscheidet er sich zu handeln und er weiß nicht, wie das ausgeht. Wir übrigens auch nicht.
Also eine Richtung kann man sich schon vorstellen, ne? Also weil er ja doch aber aktiv wird dann. Würde man gerne wissen eigentlich, ne? Ja, und man merkt auch so, also, dass ihm das auch erst bewusst wird, dass er sich da wandelt, dass er das eigentlich merkt, er möchte das gerne, dass das mit seiner Vergangenheit auch zusammenhängt. Ja. Und er sucht dann ja immer auch mal so ein bisschen das Gespräch mit seiner Frau und bekommt dann eigentlich so die Rückmeldung. Klappt so mäßig, ne? Aber es lässt ihn nicht los. Und man merkt so richtig, er würde gerne eigentlich sich auch in diese Feiertage sinken lassen und endlich Feierabend machen und bei seiner Familie, seinen Töchtern, seiner Frau sein. Aber er schafft es nicht so richtig, sich davon zu lösen, zu spüren, eigentlich muss ich hier was machen und eigentlich kann ich mich nicht mehr so verhalten wie in der Vergangenheit oder wie viele andere um mich herum.
Jetzt war das ja ein Book Club Pick von Oprah Winfrey. Es hat mich ein bisschen überrascht tatsächlich.
Ja, aber ich finde das total cool, dass das so ein Buch ist, was so dann doch auch jetzt kein easy read ist, ne? Also nicht so ein, ich lass mich reinfallen und werd mitgerissen und das passiert von ganz alleine und ich habe hier so einen Page-Turner, sondern man muss sich einlassen auf das Buch, oder?
Genau, und ich tue vielleicht diesem Buchclub Unrecht, aber ich hätte jetzt gedacht, da geht es dann vielleicht eher um wirklich so Romane, die zwar vielleicht auch tiefgründig sind, aber die man gut weglesen kann. Aber das ist vielleicht auch das, was dann dieser Oprah-Effekt dann auch ausmacht, dass man eben ein Buch hat, wo man vielleicht in der Buchhandlung eher vorbeigelaufen wäre, weil es eben so ein dünnes Buch ist, was so eine Schwere vielleicht auch dann hat, wenn man den Klappentext liest und dann plötzlich wird es empfohlen und besprochen und eingeordnet und das hilft dann natürlich schon. Weil ganz ehrlich, Dörte, wann hast du dir zum letzten Mal freiwillig eine Novelle gekauft?
Wissentlich. Ich finde ja, weißt du, manchmal denkt man sich, oh, ist ein schmales Buch. Ja. Nee, lange her. Und irgendwie.
Für mich hat das auch immer noch was mit Schule zu
tun. Ja, total, ne? Ja, Schule und Studium. Ja.
Finde ich übrigens, dieses Buch wäre ein super Buch, was man in der Schule mal behandeln könnte.
Was ich
sogar auf Englisch dann im Englischunterricht.
Absolut, was ich lustigerweise gesehen habe, es gibt so eine Reklamausgabe.
Ah, guck an.
Von dem, also das war, wo ich dachte, ja, kann ich total verstehen. Als ich den Titel gegoogelt habe, habe ich das gesehen. Also, weil du gerade gesagt hast, das ist dann so ein bisschen das Oprah mit ihrem Buchclub und den Büchern, die sie aussucht, so ein bisschen Scheinwerfer in so ein, also manchmal dann auch, oder hier in dem Fall, in so eine literarische Nische auch geworfen hat, ne?
Ja, und das finde ich super.
Ja, und ich fand auch einfach, also, ja, ganz spannend, dass er auch eine Form von historischer Aufarbeitung, aber einer sehr feinen literarischen historischen Aufarbeitung.
Ich habe gestern Abend noch mit einer Freundin telefoniert, die in Dublin wohnt. Also sie ist auch in Dublin geboren und aufgewachsen. Und habe sie dann gefragt, hast du eigentlich dieses Buch schon gelesen? Und dann sagt sie, ja, das habe ich schon gelesen und das ist super. Und also es hilft natürlich auch, um diese so Erinnerungskultur und Missstände nochmal zu verarbeiten. Und ich habe sie dann auch gefragt, hast du denn das damals eigentlich wahrgenommen? Also diese Magdalene Laundries damals, weil sie ist 50 plus und also aufgewachsen in einer Zeit, wo es die ja noch gab. Und dann meinte sie, dass diese Wäschereien, das war nichts, also in Dublin gab es eben auch welche und es war jetzt nichts, wo man als Privatperson seine Wäsche hingebracht hat, sondern es war eher für Unternehmen oder Hotels und so weiter, die haben da eben waschen lassen. Von daher hatte sie so als Privatperson oder ihre Familie jetzt ist da, sie sind jetzt nicht dahin gegangen und gesagt, hier sind unsere Bettwäsche, wasch die doch mal bitte. Aber was da hinter den Türen so vor sich ging, das war unbekannt tatsächlich. Und das bis heute, also es gab Compensation, also Wiedergutmachung von staatlicher Seite, weil ja auch erst vor ein paar Jahren da auch die Regierung sich mal entschuldigt hat und gesagt hat, okay, da ist tatsächlich was passiert, weil es war nicht okay.
Ja, ganz interessantes, auch, also wirklich auch bedrückendes Kapitel, anscheinend dann der irischen Geschichte.
Und da helfen natürlich so Bücher, fiktionale Bücher, also Bill Furlong ist ja ein fiktiver Charakter, helfen natürlich dann, um das von so einer anderen Seite aufzuarbeiten, nämlich eben durch Literatur.
Ja, und auch von der Seite, und deswegen ja auch Bill Furlong als ganz spannender Protagonist, auch von der Seite, also die Perspektive der Bevölkerung einnehmend und ne, das, was die vielleicht da wahrgenommen haben und was sie getan haben und ne, die Frage, ob man was tun müsste oder halt eben nicht oder so ein bisschen. Also das ist ja dieses Dilemma, in dem halt auch Bill Furlong ganz eindeutig steckt. Mhm. Ja, super spannend. Also mich hat das wirklich bewegt und hinten auf dem Titel sagt die Berliner Zeitung zum Beispiel, kleine Dinge wie diese ist ein Buch zum zweimal lesen, ein Herzensding, was man nicht mehr missen möchte. Und ich habe gedacht, ja, ich könnte das auch gut nochmal lesen, um mich nochmal vielleicht auch in die Sprache fallen zu lassen, jetzt wo ich weiß, worum es geht und ich mich nicht mehr so auch orientieren muss, gefühlt in dem Buch. Und das wiederum macht ja ein schmales, dünnes Buch, eine Novelle, nochmal mehr möglich. Das finde ich schön eigentlich.
Lass uns hier auch nochmal über den Titel sprechen. Kleine Dinge wie diese.
Ja.
Also das, was da vor sich geht, ist ja mehr als ein kleines Ding, würde ich mal sagen. Was sind für dich denn die kleinen Dinge wie diese?
Und hier übrigens vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, vorher direkt übersetzt aus dem Englischen. Ja. Ne? Little small things like these.
Small things like these.
Genau, heißt es im Original.
Sind es die Momente? Es war so ein kleiner Moment eigentlich, der ihn...
Ja, vielleicht ist es das Buch an sich. Vielleicht ist es ein Titel auf einer Metaebene, weil das Buch halt einfach klein und schmal ist. Glaube ich jetzt nicht, aber ist mir gerade eingefallen. Ich glaube eher, dass es so ein bisschen dieses... Weil es den Alltag so beschreibt und den Alltag von Bill, so einem... Weiß ich nicht, einem ganz gewöhnlichen Bewohner dieses Örtchens. Und er ja auch ganz viel an kleinen Dingen festhält und da Kraft draus schöpft. Mhm. Also so hat auch ganz schöne Momente beschrieben, die er so wahrgenommen hat, wie er dann mit seiner Familie Zeit verbringt und wie seine Frau den traditionellen Weihnachtskuchen backt und so. Also man sieht schon, dass er, glaube ich, die auch gerne schützen und beisammen halten möchte. Und es wird auch ein bisschen bewusst, dass das sein könnte, dass das nicht mehr so gut funktioniert, wenn er da jetzt aktiv wird. So, vielleicht ist es das. Vielleicht ist diese kleine Dinge wie diese, sind der kleine Schatz so von Bill, den er aufs Spiel setzt auch ein wenig. Ja.
Das könnte gut sein. Das könnte gut sein.
Und wenn wir schon über den Titel sprechen, wie schön ist dieses Buch,
bitte. Ja, das hat so einen Stoffeinband.
Ja, und da ist so eine Krähe drauf, aber so ganz so das Gefieder, das durch diesen Stoffeinband changiert das irgendwie so, dieses bläulich-schwarze und so. Und ich habe mich richtig gefreut, dass dieses kleine Buch mit so viel Mühe auf Deutsch verlegt wurde.
Finde ich auch. Also das kann man auch gut mal so beim Sofa liegen haben.
Ja.
Optisch auch ein Hingucker, auf jeden Fall. Wenn ihr Lust habt, diesen Hingucker zu gewinnen, zusammen mit dem Buch von Ella Berman, Before We Were Innocent, dann könnt ihr auch in dieser Folge diese beiden Bücher, über die wir gerade gesprochen haben, gewinnen.
Und zwar geht das so, indem ihr das Codewort, das wir euch jetzt sagen werden, es lautet nämlich Hella,
Buchclub,
das schickt ihr bitte in einer E-Mail an, buchclub@bildderfrau.de, kein Versehen, Codewort Buchclub, E-Mail-Adresse buchclub@bildderfrau.de. Schickt dieses Codewort gerne an die E-Mail-Adresse. Bis Samstag, den 17. Mai, könnt ihr teilnehmen. Die Infos und Teilnahmebedingungen zu der Verlosung findet ihr nochmal in den Shownotes. Da gerne auch mal reingucken.
Genau, wir drücken euch die Daumen und freuen uns über alle Mails, die uns erreichen. Liebe Dörte, zum Abschluss der Besprechung dieser beiden Bookclub-Picks habe ich eine ganz simple Vergleichsfrage.
No.
Nämlich einfach, welchen Pick fandst du denn einfach besser?
Also, besser finde ich schwierig, weil ich weil das zwei so unterschiedliche Bücher sind, dass die, glaube ich, einfach unglaublich schwer vergleichbar sind. Eine Vergleichsfrage, wie sind. Also.
Bauchgefühl.
Bauchgefühl. Spannender und literarisch spannender fand ich Kleine Dinge wie diese. Einfach aufgrund der Aufmachung und der Tatsache, dass es eine Novelle ist und dass man da irgendwie so ein bisschen erst reinkommen muss, was so den Lesefluss und dieses so schnell mitgerissen werden von der Geschichte angeht, finde ich, kann man sagen, Before We Were Innocent. Also um ehrlich zu sein, haben die mich auf sehr unterschiedliche Art und Weise abgeholt, aber was die Begeisterung angeht, auf einem ähnlichen Level.
Okay.
Vergleichsfrage an dich, liebe Hella. Ich finde beide Bücher, Kleine Dinge wie diese und auch Before We Were Innocent, die offenbaren uns so Dinge, die sich erst während des Lesens erschließen. So ganz doll, ne? Also auch wer welche Rolle spielt bei Before We Were Innocent und bei Kleine Dinge wie diese, da haben wir gerade eben drüber gesprochen, so der Konflikt, den Bill Furlong da mit sich trägt. Welches der beiden würdest du denn gern nochmal lesen, wenn du die Zeit hättest, um besser nachvollziehen zu können und hier nochmal zu gucken, ah, der Charakter entwickelt sich da so und da gab es schon Anzeichen und so.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde tatsächlich Before We Were Innocent nochmal lesen, weil es da so zwei, drei Stellen gab in der Verstrickung von Joni im vermissten Fall ihrer Verlobten, wo ich nochmal nachlesen würde, ob ich das so richtig verstanden habe, wie so der Gedankengang von ihr auch ist, warum sie Bess braucht in dieser ganzen Sache. Deswegen würde ich das nochmal lesen und auch, um herauszufinden, ob ich während der Geschichte schon Anzeichen sehe, warum das Ende so ist, wie es ist.
Alles klar. Spannend. Vielen lieben Dank. Und wenn ihr Lust habt, noch mehr zu lesen, kommt jetzt hier unser Lesetipp.
Lesetipp. Hallo, ich bin Christian May, Autor des Romans Trisulit. Es ist die Geschichte von dem Wissenschaftler Dr. Nick Harris, der eine Erfindung gemacht hat, die weltweites Aufsehen erregt. Doch ehe er sich versieht, gerät Nick immer tiefer in einen Sumpf aus Intrigen und verbrecherischer Machenschaften. Mein Lesetipp für euch ist außerdem eine wunderbare kleine Novelle, geschrieben von Guy de Maupassant, Auf See. In Tagebuchform geschrieben, beschreibt Maupassant gefühlvollen Worten seine Reise auf seiner Yacht entlang der Côte d'Azur. Ich wünsche viel Spaß beim Lesen.
Bevor wir uns verabschieden, möchten wir euch noch erzählen, worum es in der nächsten regulären Folge von Seitenweise Glück gibt. Da besprechen wir folgende zwei Bücher.
Zum einen von Yuling Kwan, How to End a Love Story.
Übrigens auch, habe ich jetzt gesehen, ein Bookclub-Pick von Reese Witherspoon, nämlich aus Mai 24.
Ah, sehr gut, cool.
Und das zweite Buch ist von Jesse Stevens, Heartsick.
Lest vor, lest mit, schaltet wieder ein, wenn ihr hören wollt, was Hella und ich über diese beiden Romane denken. Wir freuen uns auf euch und mit euch über das Lesen und all die vielen schönen Romane, die es so gibt.
Ihr dürft uns auch unabhängig von der Verlosung eine Mail schreiben an buchclub@bildderfrau.de, wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen oder einfach schöne Buchideen habt. Ihr dürft bei Instagram auf dem Account von Bild der Frau vorbeikommen. Da findet ihr natürlich auch nochmal alle Infos, was wir gerade gelesen haben. Ihr dürft die Glocke aktivieren, um unseren Podcast nicht mehr zu verpassen, denn ab dieser Folge sind wir jetzt auch immer sonntags draußen. Nicht mehr freitags, sondern jetzt sonntags. Das werdet ihr gemerkt haben, denn wenn ihr diese Folge hören könnt, ist schon Sonntag. Und ihr dürft uns dann bei der Gelegenheit auch noch 5 Sterne geben.
Das
würde uns
super
freuen. So, jetzt haben wir einmal alles abgehandelt und jetzt können wir uns verabschieden.
Vielen, vielen lieben Dank für all das, uns zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Bis dann.
Tschüss.